Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mischa Schöneberg in SWR 1 Leute. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Nicole.
Wir müssen eigentlich ganz genau sein. Mischa G. Schöneberg. Wofür steht das G?
Für Georg. Aber ist nicht wichtig.
Und man kann Sie kennen als Songschreiber für Rio Reiser, Sie waren Übersetzer für Leonard Cohen, Sie waren Teil der Kommune Tonsteine Scherben und haben jetzt ein irres Projekt gemacht. Sie sind auch Südostasien-Wissenschaftler, sind auf dem Buddha Walk gewesen. 1500 Kilometer durch Indien und Nepal, ein irres Bild zusammen mit 220 Thai-Mönchen. Was hat Sie da geritten?
Geritten hat mich persönlich nichts und ich habe aber auch nichts geritten, sondern bin natürlich gelaufen. Ich frage natürlich, warum ich das gemacht habe. Ich hatte keine Chance abzulehnen. Es war eine riesige Ehre. Ich war der einzige Nicht-Thai. Und die Einladung kam vom Königswatt. Da müsste ich jetzt was über die Struktur und Thailand erzählen, führt zu weit. Aber es gab eine andere Ebene, die mich erreicht hat. Es war ein uralter Traum von mir, zu Fuß durch Indien. Und nun bin ich aber Realist und wusste, alleine kannst du das nicht tun. Also das wäre zu gefährlich. Und als diese Einladung kam, während ich im Projekt für Leonard Cohen war, war das fast magisch, mystisch, weil also noch ein alter Jugendtraum hat sich erfüllt.
Da kamen Dinge einfach zusammen. Sie beschreiben das sehr intensiv auf dem Siddhartha Highway. Und das sind auch wirklich unglaubliche Strapazen. Nehmen Sie uns einfach mal mit. Wie viele Kilometer sind Sie pro Tag unterwegs gewesen?
Ja, es hieß 30 Kilometer und dann waren ja die Sportfreunde, bin ja auch schon im fortgeschrittenen Alter, also weit über die 50 auf der dunklen Seite und die sagten, das schaffst du nie, weil ich bin kein Extremsportler, worauf ich verweisen konnte, die Donau-Fahrradfahrt von der Quelle bis Budapest. 30 Kilometer hieß es. Dann gab es dann die Ansprache, in Kalkutta habe ich die Mönche getroffen, dann wurde es schon erhöht auf 36 Kilometer. In Wahrheit waren es im Schnitt 42, diese magische 42. Das heißt, wir hatten Strecken von über 50 Kilometer. Das alleine tut so viel mit einem, was im Buch beschrieben ist. Dann aber, warum Siddhartha Highway? Erst natürlich der Verweis auf Hermann Hesse, den ich begeistert gelesen habe.
Es gibt auch ein Kapitel Siddhartha.
Ja, genau. Und dann natürlich der Highway, weil es vollkommen, also natürlich auch der Rock'n'Roll mit drin ist, das Absurde, aber es war wirklich der Highway. Wir haben Kalkutta auf der Autobahn verlassen. Wenn ich mal sage Autobahn, das war der Highway AH1, der meistbefahrene Highway Indiens, wahrscheinlich Asiens. Das nachts im Dunkeln.
Und viele Mönche hatten Mundschutz an, auch weil es einfach unglaublich dreckig war. Es sind viele Bilder auch zu
wir
sehen.
Wir sind durch apokalyptische Landschaften gelaufen, das noch so, dass die Außenwelt. Aber bleiben wir erstmal auf diesem Highway. Warum sind wir da gelaufen? Ich dachte, na gut, um schnell aus Kalkutta rauszukommen, das habe ich verstanden. Aber irgendwann habe ich gesehen, neben dem Highway läuft eine kleine Straße.
Sie sind Südostasien-Wissenschaftler, haben auch als Jugendlicher eine Zeit als Hippie in Goa gelebt. Sind Sie eigentlich auch Buddhist?
Eine schöne Frage. In Europa gebe ich eine klare Antwort, wenn man fragt, welche Religion haben Sie? Dann sage ich, ich bin Wissenschaftler. Wenn man mich in Asien fragt oder auch die Mönche, die mich fragen, bist du denn Buddhist? Dann habe ich gesagt, ja. Und das war keine Lüge, weil gerade der Buddhismus in seinem Kern ist die Erfindung der Wissenschaft, ist Empirie und Empathie, ist, also Empirie ist ein wissenschaftlicher Begriff, der eigentlich die Welt so zu sehen, wie sie ist. Und dann Mitgefühl zu entwickeln. Das ist die Kernaussage des Buddhismus und die ist total wissenschaftlich.
Und da gab es dann eben auch diese große Herausforderung, diese 1500 Kilometer zu Fuß zu laufen. Sie haben es eben kurz angeschnitten, dass es sehr kompliziert und umfassend wäre zu erklären, wie denn diese Einladung kam. Aber es interessiert einen natürlich dennoch, wie es ein Europäer schafft, dort mitzulaufen, wenn der Kreis eigentlich so geschlossen ist von 220 Thai-Mönchen.
Ja, natürlich mit meinem Bezug mit Thailand hat das zu tun. Ich kenne das Land seit 1981. Da sage ich immer, Opa erzählt vom Palmenstrand. Ich habe sie noch gekannt. Dann bin natürlich dort mit vielen Menschen befreundet und auch ein bisschen bekannt, auch manchmal auf Konferenzen eingeladen. Und diese Einladung kam, um es kurz zu machen, über einen befreundeten Mönch. Und der wiederum kommt aus Kampeng Phet, das ist das Waldkloster. Und diese ganze der ganze Buddha Walk ist organisiert von aber dem Thai-Tempel Wat Nak Prok, das ist der Königstempel aus Bangkok. Und insofern kam dann wiederum darüber die Einladung, weil ich lief unter dem anderen Tempel. Also so war die Einladung mit einem schön geletterten Brief. Und weil ich Thai spreche, auch Thai lehre, und das war schon was ganz Besonderes. Insgeheim hatte ich ja immer mal gehofft, ich krieg den Orden des Königs. Das war es nicht. Also ich musste das machen.
Ja,
das
und war Sie waren dann klar. Unterwegs und es war sehr schmerzhaft, große Strapazen, 42 Kilometer dann am Tag. Und Sie kamen dann auch in Kalkutta an. Kalkutta kannten Sie auch aus vielen Zeiten vorher und waren dann, glaube ich, schockiert, oder? Sie schütteln gerade mit dem Kopf.
Ja, ich kannte Kalkutta nicht, außer von Erzählungen. Ich kannte Bombay, wo es also tatsächlich 1980 zum ersten Mal da, ich bin 3 Tage nicht aus dem Hotel gegangen, weil jede Erzählung, auch was ich erzähle, auch was ich im Buch beschreibe, erstens gilt, glaubt mir bloß nicht. Zweitens, auch wenn er es glaubt, es hilft nicht. Da drin zu sein, vor Ort zu sein, ist eine physische, psychische Erfahrung, die mit allem Wissen, allem Vorwarnungen, wer da nicht geschockt ist, den kann ich nicht verstehen.
Können Sie es mal beschreiben?
Naja, ich sage gerade, dass man es eigentlich nicht, immer diesen Versuch, es ist nicht beschreiblich und ich habe es im Buch dann doch versucht. Aber dann komme ich aus der Generation, wo uns die Apokalypse quasi vorausgesagt wurde, 2016. Heute muss man ja sagen, wir können wieder im Rhein schwimmen und in der Ruhr. Aber dort ist die Apokalypse. Man läuft durch Landschaften, das ist ja nicht nur Kalkutta, das ist nicht nur Bali, dort sind diese kilometerlangen Täler voll Müllhalde, wo Menschen leben. Das ist extrem auch beschrieben, auch im Vortrag mit Bildern belegt, gezeigt, um zu zeigen, so ist das Leben dort. Aber es ist nicht nur Kalkutta, es ist nicht nur Bali, es sind die ersten 600-700 Kilometer apokalyptische Landschaft, die gruselig ist. Wir mussten mit Atemschutz laufen und das Ganze auch noch auf dem Highway A1.
Sie nehmen uns mit nach Indien und Nepal, waren dort 1500 Kilometer unterwegs, sind aber auch Südostasien-Wissenschaftler. Wenn Sie das Indien von damals nehmen und mit heute vergleichen, von Ihrer Zeit auch, als Sie dort waren, diese Hoffnung, die es dort damals gab, ist die noch vorhanden?
Nein. Es ist vorbei. It's the end of the final circle. Das waren die Antworten der Studenten, die ich bekam. Und muss man sagen, vor 35 Jahren, 1980, das Jahr, in dem John Lennon erschossen wurde, sogar der Monat, war ich in Goa. Und ich war sehr naiv. Erstens ist Goa nicht Indien. Mumbai hatte ich erwähnt, es hieß noch Bombay. War auch ein Kulturschock. Aber insofern habe ich nicht wirklich den Überblick über Indien damals. Jetzt, wo man zu Fuß durch war, oder ich habe natürlich dieses Traumbild, ich würde es in Kathmandu, die Goa, Kathmandu, das waren so Destinations, sagen wir, also Zielorte der Hippie-Bewegung, die, wo man dachte, das andere Leben, das wahre Leben, könnte man dort finden. Und mit viel Bericht über Kathmandu, wo es sicherlich auch möglich war. Aber diese alten Sehnsuchtsorte sind vernichtet. Entweder touristisch oder umweltmäßig, dass wir wirklich durch apokalyptische Landschaften laufen und desperate, hoffnungslose Menschen antreffen. Und damit meine ich nicht die Armen, damit meine ich auch die Studenten, die sagen, was willst du? Willst du noch kämpfen? Es macht keinen Sinn, die eigentlich sich in Endzeitsekten dort
verlieren. Die Menschen haben sich aufgegeben.
Und die haben sich aufgegeben. Das ist dann quasi die gute Nachricht. Ich werde nicht 1,3 Milliarden Inder über den Hindukusch führen. Sind viel zu apathisch, viel zu schicksalsergeben, um dagegen aufzustehen.
Ja, die Menschen, die gerade auch flüchten müssen, Sie haben sich damit, glaube ich, auch befasst, die Rohingyas. Sie haben auch einen Psychokrimi geschrieben, der in Myanmar spielt. In Myanmar regiert eine Friedensnobelpreisträgerin. Wie lässt sich das in Verbindung bringen mit der Flucht der Rohingyas?
Ja, das würde jetzt quasi die Sendung sprengen. Es ist leider eins meiner Fachgebiete, ethnische Minderheiten in Südostasien. Also da müssten wir jetzt erstmal drüber reden, über das System Myanmar, über koloniale Grenzen, über eine blutige Militärdiktatur, mit der Aung San Suu Kyi nichts zu tun hat, sondern die gespeist und unterstützt wird von chinesischer Außenpolitik. Wir haben ein multiethnisches Land. Diese Militärdiktatur, ich war in den Chan-Staaten, hat sich dort hervorgetan, dass sie Massaker bis heute an den Chan, das sind Thai, verübt. Die Massaker an christlichen Sekten, da gab es einen ganz fantastischen, ich habe den Namen vergessen, von 16-Jährigen geführt. Die Massaker an, der wo übrigens Max Prosa drüber gesungen hat, an 3000 buddhistischen Mönchen vollzogen hat, dass sich der Fluss rot färbte. Diese Militärdiktatur geht nun ähnlich böse gegen die Rohingya vor, wo man sagt, wer ist das, was heißt das, was müsste man dann erklären. Das
aber vielleicht können Sie erklären,
auf jeden Fall alles nichts mit dem Buddhismus zu tun, ja, und nichts mit der durchaus sehr liebenswerten und integren Aung San Suu Kyi.
Aber dieser Konflikt ist ja kein neuer Konflikt. Was ist dahingehend jetzt anders, dass 700.000 Rohingyas aktuell in Bangladesch sind? Liegt es daran, dass sie jetzt vielleicht auch aufbegehren, dass sie eine Stimme bekommen? Was ist Ursache?
Naja, den IS in Syrien bekämpft man mit von allen Großmächten dieser Welt und völlig zu Recht. Die Rohingyas. Ein wirklich durchaus schwieriges Thema. Wir müssten Landkarten, wir müssten Konfliktraster erstellen, wir müssten die beteiligten Parteien erklären und wir müssten den kolonialen Prozess erklären. Also Rohingyas sind Einwanderer aus Bangladesch, sind tatsächlich Muslime, aber das ist gar nicht irgendwie das Kernmerkmal. Sondern Rohingyas ist auch keine ethnische Bezeichnung, sondern eine politische. Das heißt, es sind auch schon intern multiethnisch, fast ähnlich wie bei uns, wo es doch gar keine Rolle spielte, welche Religion. Jetzt kommen aber politische Aktivisten, die unterstützt werden, die ein Rohingya-Bewusstsein in diese ethnische Minderheit bringen, die gegen eines der blutigsten, bösesten Militärwahnsinnigen aufbegehren und sich dann wundern, dass Massaker passieren.
Wir hatten gerade über den Konflikt der Rohingya gesprochen. Sie waren auch unterwegs in Thailand damals, waren in Flüchtlingslagern. Wieder ein anderer Konflikt. Nehmen Sie uns gerade noch mal. Sie haben sich gerade sehr engagiert und haben gesagt, mich macht es fast wütend, welche Aufmerksamkeit dieser Konflikt jetzt gerade bekommt.
Ja, weil quasi wir müssten ein Referat halten über Myanmar, was ist das? Sind koloniale Grenzen. Was ist dieser Staat? Ein multiethnischer Staat. Wir hatten jahrelang eine ganz, ganz böse, schmutzige Militärregierung, die alle Minderheiten aufs Heftigste mit Massakern verfolgte, mit den Chan, das sind Thai, oben im Norden Thailands, also durch die Briten nach Myanmar gekommen.
Dort sind Sie in Flüchtlingslagern gewesen? Was haben Sie dort erlebt?
In Thailand, naja, was man in Flüchtlingslagern sieht, Elend, aber quasi den Konflikt überhaupt nahezubringen, das hat kein niemand interessiert. Mit Staatssekretären, wen interessiert das? Die paar Hanseln, da kam man Antwort. Dann gab es immerhin mal eine relativ mediale Aufmerksamkeit über den Konflikt von so christlichen, also ein 16-jähriger Führer auch in Myanmar, die sie auch verfolgt haben, auch militärisch. Dann gab es, ich glaube 2004 war das, der mir sehr nahe ging, in Rangoon, ein Massaker an 3000 buddhistischen Mönchen, wo man das nicht für möglich hielt, die abgeschlachtet wurden, dass sich der Fluss rot färbte. Das ging immerhin hier in den Medien. Jetzt haben wir also dort ein neues Massaker.
Und jetzt ist auch eine andere Situation. Beispielsweise ist Papst Franziskus nach Bangladesch gereist. Er wurde gewarnt, überhaupt den Namen Rohingya in den Mund zu nehmen. Was ist jetzt anders an der Situation?
Naja, weil der Name ist umstritten. Das müsste man jetzt wirklich fast an Kollegen verweisen, die dafür Fachleute sind, mit denen ich ja studiert habe. Der Name ist umstritten, dass es überhaupt eine Ethnie ist. Das ist ein politischer Kampfbegriff. Und der quasi jetzt von mit dem Aufwachen des muslimischen Bewusstseins und Identitätsstiften dort quasi in eine Flüchtlings- oder eine Ethnie, die dort eingewandert ist mit all diesen kolonialen Prozessen, quasi Unruhe zu stiften und auf dem Boden des heutigen Burmas, Myanmars, ein IS, also einen islamischen Staat zu gründen. Das ist natürlich verwegen, und man muss absolut gegen die Massaker sein. Das ist aber, also man ist entsetzt.
Ja, es gibt
aber
eben auch
ich bin nicht überrascht.
Ja, es gibt eben auch die Vorwürfe, dass die Rohingyas Kontakt eben zu militanten islamistischen Gruppen haben. Können Sie das einordnen?
Nein, das kann ich nicht wirklich einordnen, außer dass ich quasi weiß, dass das eben quasi der Begriff Rohingya schon eine identitätsstiftende Geschichte sein soll, die eigentlich kein ethnischer Begriff ist. Also wenn wir reden, was ist eine Ethnie? Dieses Identitätsbewusstsein, wer bin ich? Wenn man plötzlich jetzt in eine muslimische Gruppierung dieses Bewusstsein rein implantiert, um Aufstände zu machen, ja, dann hat Aung San Suu Kyi vor allem eins, nichts mit zu tun. Sie ist natürlich gezwungen, sich zu verhalten, weil wir dann ein Militär haben, die immer irgendeinen Idioten vom Buddhistischen abfindet. Da findet sich immer einer, der irgendeinen Unsinn redet. Das hat weder was mit Buddhismus zu tun, es hat nichts mit Aung San Suu Kyi zu tun. Es hat was mit dem Gebilde Myanmar zu tun und es hat was mit dem IS zu tun. Und da wundert mich das schon, wie viel Sympathien der Aufstand dort hat.
Mischa Schöneberg übersetzte Leonard Cohen. Sie waren Songschreiber und langjähriger Freund von Rio Reiser und wurden auch Teil der Kommune Tonsteine Scherben in Friesenhagen in Nordfriesland. Wie sind Sie zugestoßen zu dieser Kommune?
Genau, das würde ich auch gerne korrigieren. Also ich war erst Teil der Kommune, dann wurde Rio mein Freund. So rum ist die Geschichte. Wie bin ich dazu gestoßen? Ich kam witzigerweise aus Indien und dort gab es dann einen wahnsinnigen, den darf man auch so nennen, Manager, der sich also einbildet, der wäre der Manager von Tonsteine Scherben, der lief mit mir über den Kudamm und erklärte mir, dass er Tonsteine Scherben managt und die sind größer als die Rolling Stones. 1981 war das. Und da sag ich, Mist, kenne ich nicht. Und also war ich dann so lange in Indien, habe ich was verpasst. Also über ihn, um es kurz zu machen, jede Anekdote ist so lang, kam ich dann dahin, weil es eigentlich einen Gitarristen suchten. Das wurde aber dann mein Nachbar, weil das war Marius Del Mestre, der übrigens klasse ist, weil der hatte diese Chuzpe und diese Rock'n'Roll-Tolle. Deswegen wurde er dann der Gitarrist. Und da das aber allen so leid tat, weil sie ja eigentlich mich wollten, wurde ich dann doch geholt und wurde dann aber nicht mal der Finanzchef, sondern nur der Catering-Boy. Und hat aber gleichzeitig Einladung, Dichterlesungen in Südkorea zu halten. Und die habe ich ausgeschlagen, um den Catering-Boy bei Tonsteine Scherben zu machen.
Und dann haben Sie sich quasi hochgearbeitet? Wie war das vom Catering-Boy?
Hochgearbeitet, das wäre nur wirklich übertrieben. Und er mit einem unglaublich starken Bewusstsein und vielleicht Selbstbewusstsein habe ich das gemacht. Und mit einem Humor. Und dann ist ja die verbürgte Anekdote, ich wurde nicht der Finanzchef, weil ich Rio auf eine Frage, da vielleicht eine blöde Antwort gab. Und dann haben sie ja einen Profi geholt aus Frankfurt. Und bevor der erste Ton dieser ominösen Tour gespielt wurde, hatte dieser Profi mich in das Wohnmobil geholt und sagt, Michael, irgendwas blicke ich da nicht durch. Dann haben wir das große 1x1 angewandt und festgestellt, die Tour muss bei ausverkauftem Haus mit 300.000 D-Mark miese abschließen und es wurden 350.000. Also so, und daran hat man sich dann erinnert und deswegen wurde ich geholt, um die nächste Tour zu organisieren. So kam ich dann dahin und dann kam ich rein in die Küche und da lief mir plötzlich ein Wesen entgegen, von der ich gar nichts wusste und sagte, guten Tag, ich bin die Claudia.
Das war dann 1983, stieß Sie, glaube ich, dazu?
Nee, auch das war 81, weil also, ja, also ich geholt schon. Wurde, aber ich wurde geholt und dann war ich nicht drauf vorbereitet und sie stieß mir da in der Küche entgegen und sagte, dass sie ja auch dann gefragt hat, dass wir das dann doch zusammen machen und sie hätte schon ein bisschen was vorbereitet und sie hätte geträumt, dass ich ja alles ganz schrecklich finde, was sie macht und dann guckte ich mir das an und sage, hey Claudia, große Klasse, was du machst. Und dann haben wir eigentlich eine Zeit lang ein prima Team und haben zusammen die Tourneen gemanagt. Also Claudia Roth war nie die Managerin von Tonsteine Scherben.
So wie es überall geschrieben steht.
Genau, das ist weiß sie auch. Also wir haben zusammen das Tourneemanagement gemacht. Und das hat sie dann irgendwann, war ich auch mal ganz kurz in der Grünen Partei. Und dann wurde man dann die Neuen vorgestellt, wurde ich von Claudia geherzelt. Und dann hat sie es öffentlich gemacht. Das mal klargestellt, wir haben zusammen die Tourneen gemanagt.
Finanzielle Probleme gab es dann aber 1985. Da hat sich die Band auch aufgelöst. War das gleichzeitig auch das Ende Ihrer Beziehung mit Rio Reiser?
Nein. Mit Rio, das passierte dann. es war der 30. Mai, aber das ist dann quasi, es passierte und deutete sich auch an. Nein, das war 1981 und unsere Beziehung ging weiter. Aber die Schulden sind immer noch diese Schulden aus dieser alten Tournee und dann war es irgendwann klar, so geht's nicht weiter. Und dann hatte ja Rio viele Angebote und ging dann zu Sony.
Und hat Solo weitergemacht.
Wir sind dann kurzfristig nach Berlin gezogen und das war eigentlich eine Zeit, wenn ich verweise immer auf die Bilder, er ist da richtig aufgeblüht.
Ja, und Sie haben auch Songs geschrieben für Rio Reiser Zauberland. Hören wir jetzt. Welche Geschichte müssen wir dazu wissen?
Oh, natürlich eine ganz lange Geschichte.
Ich mach's aber nur ganz so kurz.
Sie ist eigentlich, der Text ist geschrieben für den Gitarristen, für den genialischen RPS Longue, der sein Soloalbum vorbereitete. Und da kam Rio ins Studio und sagte, boah, was ein Text. Und kann ich den haben? Und sagte, na, red mit Longue, das ist eigentlich sein Spezi, sein Freund. Und dann hat er mit dem geredet. Und das hat er dann neu komponiert. Und dann wurde es dann schon als Demo für seine erste Platte. Und das dauerte dann noch bis zur dritten Platte, bis es dann drauf kam.
Zauberland jetzt in SR1, Leute.
Zauberland ist abgebrannt und brennt noch nicht allein.
Mischa Schöneberg war Teil der Kommune von Tonsteine-Scherben. Sie haben Songs für Rio Reiser geschrieben. Einen haben wir eben gehört, Zauberland. Sie waren ganz eng miteinander. Wenn wir jetzt über das Verhältnis zu Gewalt bei Tonsteine-Scherben sprechen, Singles wie Macht kaputt, was euch kaputt macht, wurde die Gewalt da auch verherrlicht?
Überhaupt nicht. Das ist ja eine gewisse Tragik von Rio. Also nun bin ich nur der Zeitzeuge für die 80er Jahre, die gerade in der Geschichte von Tonsteine Scherben noch nicht erzählt sind. Werde ich machen. Also ich kam erst 80er Jahre rein und Rio hat es abgelehnt, keine Macht, Macht kaputt zu singen. Keine Macht, ja, weil das nämlich ein gewaltfreies Lied ist. Rio war durch und durch Pazifist und hat Gewalt abgelehnt und sich deswegen eher diesen Moloch, der damit geschaffen war, das Golem, was man nicht wieder losbekommt mit diesem Song. Und das hat er live nicht gespielt.
Aber es gab auch Situationen, wo er zur Gewalt aufgerufen hat, beispielsweise als ein Konzertveranstalter nicht gezahlt hatte und er im Publikum gesagt hatte, diesen Veranstalter ungespitzt in den Boden zu hauen. Und dann hat das Publikum das Büro des Veranstalters angezündet.
Das sind die 70er-Jahre-Legenden, die so oft erzählt sind, zu denen ich mich nicht äußere. Ich war nicht dabei.
Aber es hat stattgefunden.
Kann man nachlesen, erzählen die Älteren sich.
Die Band rief beispielsweise auch zum Schwarzfahren auf, als es damals Fahrpreiserhöhungen gab im öffentlichen Nahverkehr. Wäre so etwas heute vorstellbar? Wir hatten gerade eine Fahrpreiserhöhung bei der Bahn.
Naja, unbedingt. Das ist ein aktuelles Thema. Wir haben ja permanent die schleichenden Fahrpreiserhöhungen und alle reden, dass die BVG oder wie das immer hier heißt, Berliner Verkehrsbetriebe, die städtischen, rentabel sein müssen. Über die Auto, die Straßen, redet kaum jemand, dass die rentabel sein müssen. Da käme man auf sehr zynische Gedanken, wenn man über die Rentabilität der Vernichtung des Lebens redet, was ja dann Stadtbilder machen durch Autos. Das heißt, wenn wir wirklich eine Umweltpolitik wollen, müssen wir gegen die Fahrpreise vorgehen. Wir sollten U-Bahn fahren, Fahrrad fahren, gerade in Großstädten wie Stuttgart oder Berlin. Niemand braucht ein Auto.
Sie sind aktuell auch wieder Songschreiber für einen jungen Singer-Songwriter. Ist da die Musik auch noch so politisch, wie sie es früher war?
Sie meinen Max Prosa. Max ist ein toller Kerl, aber er ist, glaube ich, mehr Poet als nur ein ganz bewussten politischer Kämpfer. Und da steht die Politik nicht so im Vordergrund. Er hat sich da auch so ein bisschen auf seine Innerlichkeit zurückgezogen.
Das aktuelle Album da heißt beispielsweise Rangoon. Jetzt sind Sie Südostasien-Wissenschaftler. Da dachte ich gleich, ach, da gibt's doch bestimmt einen Zusammenhang.
Ja, das aktuelle Album ja heißt ja nicht Rangoon. Das heißt, weiß gar nicht genau, wie das heißt. Keiner kämpft für mehr, heißt das von Max, das aktuelle Album. Rangoon ist richtig eine Zusammenarbeit zwischen Max und mir. Und da sind natürlich politische Titel drauf, wie zum Beispiel Rangoon. Da geht's um das Massaker der Andenmönchen, was ganz ganz tolle Nummer eigentlich ist, aber wahrscheinlich fürs Radio zu extrem, sie zu spielen. Ja, da war er schon politisch engagiert und er ist es auch. Er ist Vegetarier, er ist sogar Veganer. Ich bin nur Vegetarier. Also das ist so quasi die neue Jugendbewegung, das Politische auch in die eigene Verantwortung zu stellen und mit sich selbst anzufangen. Und in diesem Sinne ist Max natürlich voll politisch. Dance me to the end. Dance me
to the end of love. Leonard Cohen heute Vormittag zu hören in SWR1 Leute und der Übersetzer von den Cohen-Texten und Songs sitzt heute hier. Mischa Schöneberg, wie wurden Sie zum Cohen-Übersetzer?
Oh, indem ich es wollte. Ich hatte den Budde-Verlag angeschrieben und habe den Mut eigentlich gefunden durch mein Studium und habe ganz bewusst Übersetzungsseminare belegt. Dort also mit einem großen theoretischen Wissen, mit einem fantastischen Professor, Professor Dannemann, dadurch mit diesem Rüstzeug habe ich dann den Mut gefasst und wurde dann Cohen vorgestellt und er hatte gesagt, my publisher is Buddha, if he agrees, I agree too. Er fand natürlich toll. Er meinte natürlich den Budde-Verlag. Das ist sein Verleger. Aber er hatte es so gesagt. Das ist eigentlich ganz große Klasse.
Halleluja kennen natürlich alle von Cohen. War Cohen gläubig?
Boah, das sind natürlich Fragen, die man ihn selbst stellen sollte. Er war, soweit kann ich das sagen, permanent im Dialog mit Gott. Und das in einer sehr jüdischen Art und Weise, nämlich auf Augenhöhe und so, dass man mit jemandem reden kann. Das ist bestimmt was durch und durch Jüdisches und er war durch und durch in der jüdischen Tradition. You want it darker, we kill the light. Also das, er war auch verzweifelt und dann gibt's aber eine schöne Geschichte einer jüdischen Aufgabe, der er in seinem letzten Interview erwähnte. Die ganze Schöpfung ist eine Katastrophe. Und Gott hat sich selbst gesprengt im Augenblick des Big Bangs, der Schöpfung. Und es ist eine spezifisch jüdische Aufgabe, die Scherben zu sammeln und das Antlitz Gottes wiederherzustellen. Und ich denke, für seinen Teil ist das Leonard Cohen geglückt.
Wurde Leonard Cohen auch falsch verstanden in seinen Texten? War Ihnen das auch ein Anliegen, irgendetwas gerade zu rücken?
Unbedingt. Da wurde ich dann auch missionarisch. Ich glaube, die Frage ist schon fast falsch gestellt. Wurde Cohen verstanden? Und die Rezeption in Deutschland, also bin ich ja nicht einzig, aber ich glaube, die Mehrheit hat ihn geliebt wegen seiner tollen Stimme, wegen Schmusesongs. Man kenne genügend Leute, die haben Leonard Cohen aufgelegt, um dann Frauen rumzukriegen, um zu schmusen. Warum auch nicht? Er hat Sexualität, die Körperlichkeit, die Intensität geliebt.
Aber Sie glauben, er wurde nicht verstanden?
Er war verzweifelt. Also nehmen wir so ein Lied wie Halleluja, wo ich ja auch meine Stimme senken muss.
Da treibt es sie um.
Ja, da muss ich mich am Tisch festhalten, weil 15-jährige Mädchen, die dieses Lied trällern, also die würde ich eventuell schon mal, wenn ich mich ganz buddhistisch wieder wäre, schon mal von der Bühne holen und sagen,
weil?
Ja, habt ihr denn den Text denn nicht verstanden? Habt ihr überhaupt einmal euch angehört? Also wir müssten ihn jetzt eigentlich hören, da gibt's ganz viele so Anekdoten, ja.
Lässt sich auch nachlesen, der Text natürlich,
ja, natürlich auch
gleich
auch
im Internet.
Poem, ja, ne? Und wir haben da das Lied ganz bewusst ein bisschen zerstört, um eigentlich quasi nochmal auf den Text aufmerksam machen. Das ist ein Verzweifelpsalm.
Was ist die Kernaussage für Sie darin? Lässt sich das auf einen Nenner bringen? Ist
nein,
das möglich?
Vielleicht gibt's oben doch einen Gott. Doch die Liebe lehrte mich nur Spott. Und wie sie schüttet ihren Pott. Na, mach's doch.
Sie sind unterwegs mit Ihrer großen Tour, die Sie 2015 gemacht haben. 1500 Kilometer durch Indien und Nepal zusammen mit 220 Thai-Mönchen. Lesen Sie auch morgen Abend in Karlsruhe im Jubitz. Es ist nicht nur eine Lesung. Was passiert da noch?
Genau. Erstmal geht es natürlich um das Buch Siddhartha Highway. Anlehnung an den großen schwäbischen Dichter Hermann Hesse. ganz bewusst. Der Highway symbolisiert den Rock'n'Roll, aber auch den Wahnsinn, den ich in Indien erlebt habe. Fresenhagen, Rio Reiser hat mich gelehrt, eine gute Show zu machen. Und das machen wir. Und es ist dabei Kid Vicious, Punker aus dem Prenzlauer Berg, was viel überrascht. Wieso, weshalb, warum? Die Aufklärung gibt's da morgen. Es gibt also Gedichte, es gibt Live-Musik, es gibt Videoshows mit fantastischen Fotos, die Ott Schumpon unter anderem auch gemacht hat. Dazu auch Musik. Und zwischendrin lese ich ein paar Sequenzen, die mich selbst dann überraschen, die Leute, die kommen.
Ja, was mich
ganz bescheiden ergriffen.
Danke. Was mich überrascht hat beim Lesen, wenn man dann auch viel von den Strapazen, von den Anstrengungen, von den Schmerzen liest, aber dann zu dem Kapitel Siddhartha kommt und feststellt, eigentlich um diese Strapazen geht es eigentlich gar nicht. Können Sie dann erklären, um was es eigentlich geht?
Naja, viele denken mal, hey, Indien, Nepal, interessiert mich das? Also es ist keine Baedeker-Dir-Show. Es geht um das Leben. Es geht um unsere Sehnsüchte. Es geht um den Zustand unseres Planeten. Es geht um den Verlust unserer Sehnsüchte. Es geht um Reflexion über Liebe, über das Dasein und über den Tod. Also es geht eigentlich um alles. Eigentlich ist es ein Roman. Jemand hat mal geschrieben, es ist ein subversiver, sozialkritischer Pilgerroman. Diese Überschrift hat mir sehr gefallen. Aber es ist natürlich insofern kein Roman, weil es eine Reiseerzählung im klassischen Sinne ist, weil ich mich dafür verbürge, jede Episode, die da drin ist, ist erlebt, wenn auch hoffentlich pointiert erzählt, so dass es vor allem eins machen sollte, Spaß machen zu lesen. Und das Tolle ist, dass 90-jährige ältere Damen und 12-jährige das Buch leben, und das hoffe ich natürlich.
Ja, und Sie sind auch am Spaß am Vermitteln, sind Sprachlehrer, und Sie vergleichen dann Erkenntnisse mit Orgasmen. Inwiefern?
Ja, das wissen wir heute. Das gibt eine schöne Fernsehsendung, die ich gerne zitiere. Wissen macht A. Das hätte ich nicht schöner formulieren können, weil wir wissen heute, dass Erleuchtungen tatsächlich stattfinden. Jedes Mal, wenn wir etwas kapieren, wow, jeder kennt dieses, wow, jetzt habe ich das Gefühl. Und da passiert was im Hirn, das sind Neuronenblitze. Und insofern ist auch in der Tat die totale Erleuchtung, Buddha wollte nicht erleuchtet genannt werden, sondern erwacht, das ist denkbar, weil plötzlich, wenn man wirklich die totalen Zusammenhänge erkennt, fängt unser Hirn an zu glühen, Trilliarden von Neuronenblitzen. Und das sind gleiche Rezeptoren, die also einen multiplen Orgasmus eigentlich ausmachen und genauso schön sind. Das heißt Wissen, denn Wissen ist eine ganz große Lust, und die würde ich dann vermitteln. Das heißt, Wissenschaftler zu sein, das denken wir alle, oh, fürchterlich, ist das dröge. Nein, das macht Spaß,
spannend.
Das ist Rock'n'Roll.
Spannendes Wissen auch, was Sie vermitteln, dass Buddha gar nicht die Wiedergeburt letztendlich so vorgeschrieben hat, war gar nicht seine Idee, wo er
überhaupt
sagt,
nicht.
Es entsteht daraus.
Genau, er sagte, glaubt, also etwas ganz Tolles, was er sagte, glaubt mir bloß nicht. Ihr sollt nicht glauben, wo Wissen möglich ist, und alles, was ich zu erzählen habe, ist nur wahr, wenn es für euch auch wahr ist. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und deswegen, von dieser Konzeption ausgehend, sage ich, er möchte nicht über Wiedergeburten reden. Er möchte nicht über etwas reden, was er gar nicht wissen. Und das heißt, seine sozialethische Lehre, die er hatte vor 2500 Jahren in Indien, er hat quasi die Antizipation der Menschenrechte verkündet, das lehnte sich auf gegen diese Idee der Wiedergeburten, die ja was mit Schuld, Selbstschuld zu tun haben und dein Platz ist in der Gesellschaft, wo es die Götter wollen, dagegen lehnte er sich auf.
Auch noch einer, der falsch verstanden wurde. Also ganz spannende
Zweifel.
Erkenntnisse. Dankeschön für den Besuch, Mischa Schöneberg.
Ach, das war schon.
Und
ja,
das war's, geht ganz schnell bei uns.
Eins gehört.